Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es verdienen viele mit, wenn ihr euch Konzerttickets kauft. Die Online-Verkaufsplattform natürlich, der Konzertveranstalter, manchmal Plattenfirmen, die Künstler, die Bands natürlich, die Post beim Versand. Konzerttickets sind oft sehr, sehr teuer. Es ist auch ein Riesenmarkt, an dem Amazon jetzt auch noch mitmischen will. Wie? Das sagen wir euch gleich. Ehrlich gesagt, wo wollen wir sonst noch überall Geld abziehen? Ist unfassbar, oder? Theresa Nehm aus dem Deutschlandfunk Nova-Team ist heute auch mit im Studio heute Abend. Moin.
Moinsen.
Ja, du hast heute einen neuen Omaten getestet, aber nicht einen Wahlomaten, sondern...
Nee, den gibt's auch nicht, sondern den Musikomaten. Ah. Und da geht's aber auch so ein bisschen um die Wahlen. Wie das genau funktioniert, erkläre ich aber erst später.
Klingt spannend. Verknüpfung von Musik und Politik.
Genau. Kann sexy sein, muss aber vielleicht auch nicht.
Euch einen schönen Abend, am Mikrofon ist Ralf Günther, hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Oscar and the Wolf, cooler Typ übrigens. Und wenn ich jetzt dafür Tickets kaufen will, ne, dann lande ich wahrscheinlich früher oder später bei Eventim, dem internationalen Ticket-Giganten mit Sitz in München. Eventim ist ziemlich konkurrenzlos tatsächlich, wobei es jetzt Meldungen gibt, dass Amazon auch bald ins Ticketgeschäft einsteigen will. Jörg Bohnsmann, Deutschlandfunk Nova Wirtschaftsexperte. Was genau haben die vor?
Sagen sie nicht. Also wie immer, Amazon schweigt zu allen möglichen Gerüchten. Ist ja bei allen Hightech-Firmen so, je mehr sie im Internet offen sind, desto verschwiegener sind sie in der Firmenpolitik. Aber sie machen es schon, nämlich in Großbritannien. Da kann man jetzt schon Konzertkarten bei Amazon kaufen. Läuft auch sehr erfolgreich, das Geschäft. Die Gerüchte jetzt sagen, als nächstes sollen die USA dran sein und dann eventuell auch Deutschland.
Wie ist deine Einschätzung? Könnte das so kommen?
Für mich absolut nachvollziehbar, dass sie das planen. Das ist ein Markt, der wächst. Die CD-Verkäufe sind ja total weggebrochen. Aber immer mehr Musiker wollen halt ihr Geld mit Konzerten verdienen. Nehmen wir mal die USA. Da gab es 2013 von nur einem Anbieter 15.000 Konzerte. Letztes Jahr, der gleiche Anbieter, hat schon 17.000 organisiert und es steckt auch eine ganze Menge Geld in dem Markt. Gucken wir mal zum Beispiel auf die Rolling Stones, die Rockopers. Die sind ja jetzt schon wieder unterwegs, auch wenn sie jedes Mal sagen, ist die letzte Tour. Nein, sie machen es nochmal. Konzert in Hamburg, Anfang September. Es gibt nur noch die beiden obersten Kategorien. Preis für die letzten Tickets, was würdest du zahlen?
Ich war tatsächlich schon mal auf einem Stones-Konzert, aber da wurde ich eingeladen, da habe ich nichts gezahlt. Aber ich glaube, so ein Huni würde ich nochmal ausgeben.
Wäre es hier 500 bis 800 Euro wert, das ist nämlich der Preis.
So, auf gar keinen Fall.
Das ist im Moment der reguläre Preis. Also du merkst, da steckt schon richtig Knete dahinter. Und wenn du die richtigen Künstler unter Vertrag hast, dann kannst du auch unglaubliche Mengen an Tickets verkaufen. 2015 sind die aktuellsten Zahlen. Da waren One Direction und Taylor Swift, die Musiker mit den weltweit am meisten verkauften Tickets. Die haben... Willst du noch mal raten, wie viel haben die jeder verkauft?
An Tickets.
An Tickets, weltweit in 2015.
500.000 Tickets.
2 Millionen.
Was? Aber jetzt gibt es diese Branche ja nicht erst seit gestern. Mit wem legt sich Amazon da an?
Den einen hast du schon genannt, Eventim. Das sind vor allen Dingen hier in Europa die Platzhirsche. Aber dann gibt es in den USA noch Live Nation Entertainment. Die sind da ganz groß. Die sind eigentlich schon einen Schritt weiter. Die verkaufen nicht nur Tickets für irgendwelche Konzerte, sondern die haben ein komplettes Geschäftsmodell um diese Tickets gebaut. Eventim zum Beispiel, denen gehört die Betreibergesellschaft der Lanxess Arena in Köln. Also wenn du ein großes Hallenkonzert in Köln machen willst, dann kommst du an denen kaum vorbei. Live Nation, die sind so noch einen Schritt weiter gegangen. Die haben nämlich Weltstars exklusiv unter Vertrag genommen, so inklusive Plattenrechten und allem. Madonna hat 2007 einen 10-Jahres-Vertrag mit denen gemacht, läuft also jetzt bald aus. U2 bei denen, der Rapper Jay-Z, und bei dem hieß es damals 2008, das sei der wohl lukrativste Vertrag der Musikgeschichte. 150 Millionen Dollar soll das Unternehmen damals bezahlt haben.
Jetzt klingt es aber so, als würde Amazon da gar nicht rankommen können.
Naja, ich meine, es hört sich so an, laut Gerüchten, dass sie doch tatsächlich das gleiche Geschäftsmodell planen. Angeblich führen sie nämlich gerade Gespräche mit dem Betreiber großer Hallen. Ist aber eine sehr verschwiegene Branche, gibt keine Zahlen, was den Betreibern das jetzt zusätzlich bringen könnte. Da wird eine Menge Geld im Spiel sein, da kannst du sicher sein. Und es passt eigentlich auch zur Taktik von Amazon. Die haben bis jetzt ja alle Gewinne wieder ins Geschäft investiert. Und mit welchem Ergebnis? Das kann man sich jetzt im Moment gerade bei Film und Fernsehen angucken. Da gibt es immer mehr exklusive Serien bei Amazon Prime. du siehst auch immer öfter, dass Künstler zu Amazon wechseln oder zumindest da mal was probieren. Matthias Schweighöfer, aktuelles Beispiel, der hat zuletzt You Are Wanted für Amazon gemacht, war sehr erfolgreich und genau das könnte die Linie auch für den Ticketverkauf sein. Willst du Gruppe XY sehen? Die Karten gibt's exklusiv bei Amazon und gleich daneben steht dann das Original-T-Shirt. Nochmal klicken, dann hast du es auch gleich im Warenkorb.
Und? Holst du dir nochmal Tickets für die Rolling Stones? Die sind doch eigentlich für uns überhaupt kein Thema.
Ich dachte, ich lasse die mal exklusiv spielen für mich.
Ja, genau.
Vielleicht lade ich dich ein, wenn du
für 800 Euro. Exklusiv wird aber auch nicht klappen, denke ich.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Für unentschlossene Wähler gibt es seit 15 Jahren den Wahl-O-Maten, der nach mehreren Fragen dann die Partei ausspuckt, mit derer Wahlprogramm du am ehesten d'accord bist. Wahl-O-Mat spielen, das geht erst ab dem 30. August, da müsst ihr noch ein paar Tage warten. In der Zwischenzeit könnt ihr euch aber die Zeit mit dem Musik-O-Maten vertreiben. Da könnt ihr nämlich ermitteln, ob ihr eher die Musik zum Beispiel der CDU mögt oder eher die Musik der Grünen hört. Theresa, du hast es ausprobiert. Wie funktioniert das Ganze?
Das Prinzip ist eigentlich ziemlich einfach. Es gibt 9 Fragen und zu jeder Frage gibt es 5 Antworten. Mhm. Ja, zum Beispiel, von welchem Lied bekommst du auf jeden Fall einen Ohrwurm? Und dann stehen da eben 5 Vorschläge. Man kann sich auch die Songs anhören, das geht auch. Und dann klickt man einfach drauf und kommt zur nächsten Frage. Und hinter jedem Song steht sozusagen eine Partei.
Okay, aber bei dieser Wahl gibt es doch 6 große Parteien und nicht nur 5.
Ja, genau. Also die AfD ist nicht dabei. Der Anbieter begründet das so, dass nur etablierte Parteien in den Musikomaten vertreten sein sollen und die AfD, die sei keine etablierte Partei. Und der Anbieter, der verweist auch noch auf sein Motto, ja, Musik ist bunt. Also man kann eigentlich sagen, das ist so ein Seitenhieb, ja, die wollen mit der AfD nichts zu tun haben.
Aber wie wird es überhaupt ermittelt, welcher Song zu welcher Partei passt?
Das haben tatsächlich die Parteien selbst entschieden. Also es gab eine Umfrage in den Parteizentralen, welcher Song zum Beispiel erzählt deine Geschichte oder auf welchen Hip-Hop-Song stehst du ganz besonders? Mhm. Ja, stell dir vor, Martin Schulz beantwortet das dann. Oder was ist dein Lebensmotto? Und die Parteien haben dann eben entschieden, welcher Song dahinter steht.
Was ist jetzt bei dir rausgekommen? Ich verrate dann auch gleich, was bei mir rausgekommen ist.
Okay. Also bei mir kam komischerweise die Linke raus, wahrscheinlich weil ich KIZ mit Hurra, die Welt geht unter angeklickt
habe. Habe ich auch angeklickt.
Ja, aber mal ganz ehrlich, die Auswahl, die war, wie ich fand, ziemlich miserabel. Also es wäre auch meine Kritik an diesen Musikomaten. Wenn man so eine Auswahl hat wie Beatles, Geier, Sturzflug oder Billy Talent, dann will ich dazwischen gar nicht auswählen. Und ich finde, das sagt auch einiges über die Politiker aus.
Das stimmt. Ich habe auch ein bisschen geschluckt zum Teil und habe gedacht, und bei mir ist am Ende FDP rausgekommen, obwohl ich ähnlich gewählt habe wie du. Also insofern, ich weiß nicht.
Who knows?
Probiert's aus. Der Musik-O-Mat.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Das Gezanke geht weiter. Die USA mit Präsident Donald Trump und Kim Jong-un in Nordkorea drohen. Gegenseitig. Das Ganze wird immer grotesker. Trumps Drohungen immer aggressiver. Heute hat er getwittert, dass die US-Waffen entsichert und geladen seien. Und gestern haben wir von unserem Nordkorea-Experten gehört, was Kim Jong-un in diesem Konflikt von den USA verlangt.
Nordkorea möchte auf Augenhöhe mit den USA sprechen. Von denen möchte man letztlich, so ist mein Eindruck, die Garantie, dass man als Atommacht anerkannt wird und nicht angegriffen.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Thilo Kössler in Washington. Glaubst du, das ist ein Weg, den Trump tatsächlich mitgehen wird?
Also ich glaube, dass zunächst mal die Einschätzung richtig ist. Auch hier wird gesehen, dass das nordkoreanische Atomprogramm wichtig ist für die innenpolitische Legitimation des Regimes in Pyongyang und dass Kim natürlich daran gelegen ist, den USA auf Augenhöhe zu begegnen, genau aus diesem Grunde. Das haben ihm und der ganzen Diktatorenfamilie der Kims bisher alle amerikanischen Präsidenten verweigert, sei es Bush, sei es Clinton, aber auch Obama. Obama hat Nordkorea in öffentlichen Äußerungen einfach der Nichtachtung bestraft. Jetzt also Donald Trump mit seiner militärischen Kampfansage und wirklich martialischen Tönen. Es sieht so aus, dass er nicht bereit ist, sich mit dem nordkoreanischen Atomprogramm zu arrangieren, geschweige denn mit dem Regime. Nur eine militärische Lösung dieses Konflikts ist, ich glaube, die kann es nicht geben. Und die große Frage ist, wie kann es gelingen, die beiden wieder vom Baum der Eskalation zu holen? Das ist gar nicht so einfach, ohne Gesichtsverlust wieder zurückzustecken. Aber das scheint hier so ein Mechanismus Mechanismus zu sein, der im Augenblick wirkt, dass man sich gegenseitig mit Beschimpfungen und Drohungen überzieht und irgendwie muss diese Spirale, glaube ich, gelockert werden.
Ja, das ist eben die Frage, ne? Wenn man 5-mal hintereinander droht und dann passiert auch nichts, dann macht man sich irgendwann lächerlich. Was glaubst du, wie können die denn tatsächlich 1, 2, 5 Schritte zurückgehen? Was könnte aus amerikanischer Sicht den Konflikt entspannen?
Also ein Lösungsweg, der ist ja eigentlich vorgezeichnet, Ralf. Es kann eigentlich nur der Sanktionsweg konsequent verschärft werden. Dazu braucht man China, dazu braucht man Russland. Das sind die beiden entscheidenden Staaten im Umgang mit Nordkorea. Und da hat es ja eigentlich am vergangenen Wochenende einen diplomatischen Erfolg gegeben. Alle, also die USA, China und Russland, haben im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen an einem Strang gezogen. Und sie haben gemeinsam die Sanktionen verschärft. Da hätte man sagen können, das ist doch mal ein Fortschritt. Es hätte jetzt dann nur noch sichergestellt werden müssen, dass besonders China die Sanktionen konsequent umsetzt, was bisher nicht geschehen ist. Mhm. Aber jetzt kommen diese Drohungen von Donald Trump dazwischen und die setzen natürlich auch China erheblich unter Druck, wie aus den Reaktionen aus Peking abzulesen ist. Also wenn Druck auf Nordkorea ausgeübt werden soll, dann geht das nur gemeinsam. Sanktionen, dann internationale Isolation und am Ende natürlich Verhandlungen, am besten in bekannten Formaten mit Nordkorea und Südkorea und den Anrainerstaaten. Aber es sieht im Augenblick überhaupt nicht danach aus, dass dieser Ansatz weiter verfolgt werden würde.
Wie sieht es denn eigentlich so in den Köpfen und im Herzen der Menschen aus in den USA? Merken die das? Also wie ist die Stimmung bei den Leuten auf der Straße?
Also dieses Kriegsszenario ist noch überhaupt kein Thema. Das ist weit, weit weg und es wird als höchst unwahrscheinlich eingeschätzt. Es gibt keine Kriegsangst oder so. Es werden auch keine Analogien zu den bisherigen Koreakriegen gezogen nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber die Stimmung ist geteilt. Also hier in Washington, in dieser Bubble, in dieser Blase Washington, gibt es natürlich Kopfschütteln über Donald Trump, eine gewisse Fassungslosigkeit, über die Leichtfertigkeit, mit der Trump in dieser Krise agiert und mit Krieg droht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich seine Anhänger und da dürfte dasselbe Rasseln natürlich durchaus gut ankommen. Ich glaube, darauf zielt auch dieses ganze Vorgehen Donald Trumps mit ab. Seine Botschaft ist, meine Vorgänger haben über Jahre verhandelt. Nichts ist dabei herausgekommen und jetzt verändern wir mal die Gangart und erhöhen den Druck und das dürfte beim harten Kern der Trump-Anhänger durchaus ankommen. Da greift einer durch, da nimmt einer kein Blatt vor den Mund, da zeigt einer diesem Regime, wo der Bartel den Most holt. Also das ist so die Stimmungslage beim harten Kern der Trump-Anhänger.
Das USA-Nordkorea-Update von Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Thilo Kössler in Washington.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Der neue heiße Scheiß. Theresa, gerade in Berlin, ne?
Eis, ja, total.
Eis am Stiel.
Geht richtig gut.
Liegt dann irgendwie auf so einem Tablett rum, das ist von unten gekühlt, ja, dass es nicht schmilzt.
Wie so eine Eisauslage eigentlich.
Eisauslage. Und dann nimmst du dir Eis am Stiel davon weg, gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, oft sehr fruchtig, sehr frisch, sehr schön.
Genau.
Neuer heißer Scheiß. Aber in Taiwan, da gibt es jetzt Eis am Stiel Sorten, die zwar super aussehen, aber nicht wirklich lecker sind. Theresa, was ist das für Eis?
Also, wenn man das auf den ersten Blick sieht, ja, habe ich zumindest gedacht, geil, das sieht richtig gut aus. Ja, so ein richtig schönes neues Wassereis am Stiel, in Gelb und Lila und Grün. Und da ist bei jeder Sorte irgendwie was anderes drin, zum Beispiel ein Keks oder Spinat. Fand ich erstmal komisch, aber ja, was soll's.
Kann man probieren. Halt,
ja, kann man machen. Nicht, ja. Oder ein kleines Spielzeug. Dachte ich, Mensch, crazy. Hat mich so ein bisschen erinnert an Bum-Bum-Eis. Und dann ist aber spätestens der Effekt weg, dieses, wow, ich will es haben, wenn man weiß, was es wirklich ist. Es ist nämlich gefrorenes Fluss- und Meereswasser.
Wieso sollte jemand gefrorenes Meereswasser essen? Das ist super eklig. Oder trinken dann in dem Fall, oder?
Ja, also es ist auch tatsächlich nicht zum Essen gedacht. Das wäre, glaube ich, auch gesundheitlich nicht so gut. Mhm. Es soll auf den ersten Blick dir einfach nur Appetit machen. Und das Eis ist nämlich in Wirklichkeit ein Kunstprojekt von 3 taiwanesischen Kunststudenten, die auf die Wasserverschmutzung in Taiwan aufmerksam machen wollen. Und was ich da zum Beispiel zunächst als Keks gesehen habe, das ist eigentlich so ein Bonbonpapier oder was das Spielzeug ist, ist es eigentlich so ein Stück Kamm.
Ah, haben die das Spielzeug oder das Bonbonpapier da selbst reingetan oder war das in den Wasserproben drin?
Also das war wirklich in den Wasserproben drin. Die Studenten haben an 100 Stellen in Taiwan Wasser entnommen von Flüssen oder vom Meer oder vom See und wollten damit einfach zeigen, guck mal, wie schlecht eigentlich unser Wasser aussieht. Mhm. Richtig, richtig schlimm und da ist wirklich der ganze Mist drin, Plastik, Trübstoffe oder auch Farbe.
Und jetzt friert dieses Kunstwerk in einem Eisschrank.
Nicht ganz. Nee, tatsächlich nicht. Also das waren wirkliche Füchse und haben das Wasser mit einer Polyesterlösung versetzt. So kann das Eis nicht schmelzen. Es wurde auch schon ausgestellt im World Trade Center in Taiwan. Mhm. Und die drei sind jetzt sogar für einen Designpreis nominiert.
Wer sich diese Eissorten mal anschauen will, gibt eine Facebook-Seite zu finden unter Polluted Water Popsicles. Deutschlandfunk Nova hier. Mit einem recht schönen Kunstprojekt. Was war eigentlich der Spinat da drin? Wahrscheinlich irgendeine andere
einfach
Plastiktüte.
Nur, ja, und ein bisschen Algen. Also so ein bisschen Natur ist dann da schon noch mit drin.
Was war eigentlich nochmal im Boom Boom drin? Kaugummi?
Kaugummi. Hm.
Lang nicht mehr gegessen. Hm. Nachher vielleicht.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wer in der Türkei das falsche T-Shirt trägt, der wird festgenommen. Sowas konntet ihr diese Woche in einigen Medien sehen. Es geht konkret um ein T-Shirt mit der Aufschrift Hero, also H-E-R-O, Hero, einer türkischen Bekleidungsfirma, tausendfach verkauft. In diesem Shirt sieht die türkische Staatsmacht wohl eine Sympathiebekundung für die Putschbewegung. Sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin Katharina Willinger in Istanbul. Katharina, erklär uns doch mal, wieso reagiert die türkische Staatsmacht so empfindlich auf Hero-T-Shirts?
Also das Ganze hat den Hintergrund, dass im Juli dieses Jahres beim Prozessauftakt gegen mutmaßliche Putschisten einer der Angeklagten so ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift Hero getragen hat. Da hat es zu einem sehr großen Eklat mit Erdogans Anwalt und auch mit anderen Prozessteilnehmern geführt, weil man das eben als Provokation verstanden hat, als Hohn gegenüber den Opfern des Putschversuchs. So wird es dann auch in der regierungsnahen Presse dargestellt, die sich sehr darüber empört hat, wie Landesverräter, also so werden die mutmaßlichen Putschisten ja von der regierungsnahen Journalie bezeichnet, sich als Heroes, also als Helden darstellen würden.
Ist das der einzige Grund? Weil ich meine, Hero könnte ja auch einfach nur ein Modespruch sein auf irgendeinem T-Shirt. Kann es irgendwas anderes noch bedeuten? Im Türkischen vielleicht?
Im Türkischen eigentlich nicht. Da hat das keinerlei Bedeutung. Aber einige der regierungsnahen Zeitungen, die ich gerade schon erwähnt hatte, haben den Auftritt des Angeklagten mit diesem Hero-Shirt sehr ja, wertend und in ihrer Berichterstattung auch sehr spekulativ aufgegriffen. Man hat da unter anderem die Erklärung, dass Hero ja ein Akronym für den türkischen Satz, da sind wir jetzt beim türkischen, Hoca Efendi Rasyosun sein könnte. Das heißt so viel wie, möge der verehrte Meister euch segnen. Und mit Hoca, also Meister heißt das, sei Fethullah Gülen gemeint. Das ist ja der islamische Prediger, den die Regierung für den Drahtzieher des Putschversuchs hält. Und daher würde man mit diesem T-Shirt jetzt Terrorpropaganda betreiben. Und in der Tat ist es dann so gewesen, dass sich dieser Vorwurf in der Türkei recht schnell verbreitet hat, eben über die Presse. Und zwar in die Richtung, dass Polizisten dann in den letzten Wochen immer mal wieder Leute, die so ein T-Shirt getragen haben, festgenommen haben. Ob das jetzt allerdings eine Anweisung war von oben oder ob das so eine Art ja vorauseilender Gehorsam einzelner Beamter war, das ist natürlich schwer zu sagen.
Was heißt denn immer mal wieder? Also wie häufig ist es in letzter Zeit zu so Festnahmen von Hero-T-Shirt-Trägern gekommen?
Also nach unseren Recherchen dürften das so in etwa 30 Fälle gewesen sein, im ganzen Land verteilt. Die Leute wurden aber sehr schnell auch wieder freigelassen. Die meisten haben glaubhaft versichern können, dass sie überhaupt nichts davon wissen und überhaupt nicht wissen, um was es eigentlich geht. Man muss dazu sagen, dieses T-Shirt war ja ein Produkt aus der Sommerkollektion einer türkischen ja, Billigkette und das wurde sicher tausendfach verkauft im Land. Gegen all diese Leute laufen jetzt keine Ermittlungen unseres Wissens nach. Also gegen den Auslöser des Hero-Skandals, den angeklagten Soldaten schon, auch gegen seine Schwester, die ihm das T-Shirt geschickt haben soll und auch gegen die Gefängnisaufseher, die ihm gestattet hatten, dieses T-Shirt am Prozesstag anzuziehen.
Was machen diese Festnahmen mit den Leuten in der Türkei?
In den sozialen Medien wird ziemlich heftig über diese Sache diskutiert. Viele Leute fragen sich, ja, was könnte denn mich theoretisch zukünftig als Terrorist brandmarken, wenn schon so eine ja, harmlose Sache wie ein Slogan-T-Shirt ausreicht, um mich juristisch zu belangen.
Was ist denn eigentlich mit uns allen hier als Touristen, wenn wir in die Türkei fliegen sollten, wenn wir ein T-Shirt anziehen, auf dem steht Hero und durch Istanbul spazieren? Du würdest wahrscheinlich momentan eher davon abraten, oder?
Ja, ganz klar würde ich davon abraten. Es hat nichts damit zu tun, welche Staatsbürgerschaft man hat, woher man kommt. Im ersten Augenblick kann das sicher als Provokation wahrgenommen werden. Und Ich denke, man sollte sich auch einfach die momentane politische Situation, in der wir uns hier befinden, vor Augen führen. 9 deutsche Staatsbürger sind in türkischer Haft. Aus Sicht der türkischen Regierung aufgrund von schwerwiegenden Strafdelikten, aus Sicht des deutschen Auswärtigen Amtes wegen politischer Strafverfolgung. Und ich denke einfach unnötige Risiken, wenn einem klar ist, dass ein Tragen von dem Hero-T-Shirt momentan sehr kritisch von Seiten der türkischen Justiz gesehen wird, das sollte man dann einfach bleiben lassen.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Katharina Willinger über das Hero-T-Shirt, das in der Türkei zu Festnahmen geführt hat.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es ist wie bei streitenden Kindern, oder? Der kleine Donald und der kleine Kim. Heute Mittag die nächsten Tweets von @RealDonaldTrump in Richtung Nordkorea. Military solutions are now fully in place, locked and loaded, should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong-un will find another path, hat der Präsident getwittert und danach retweetet er Fotos des US-Pazifik-Kommandos von verschiedenen Kampfflugzeugen in der Luft und am Boden. Also Drohungen, Drohungen, Drohungen seit Tagen von beiden Seiten. Kim Jong-un zum Beispiel mit seiner Planankündigung, eine US-Militärbasis in Guam anzugreifen. Und wir haben uns gefragt, wenn wir mal den kleinen Kim und den kleinen Donald nehmen, wie würden Erzieher in der Kita mit den beiden umgehen? Pädagogin Corinne Weigand ist Leiterin einer Kölner Kita und kennt sich aus mit sturen kleinen Menschen. Corinne, gibt es sowas überhaupt noch? Also Drohnen in der Kindererziehung?
Also eigentlich macht man das nicht. Das führt eigentlich auch zu nichts anderem, außer zu Hilflosigkeit beim Erzieher und eben auch zu dem Selbstzwang, dann handeln zu müssen, wenn die Kinder sich dann denken, ja okay, dann zeig mal. Grundsätzlich ist uns das aber total wichtig, die Kinder als autonome Wesen wahrzunehmen und ihnen in ihrer Entwicklung einfach die Freiheit zu lassen und die Dinge nicht immer aus der Erwachsenenperspektive zu sehen und auf uns zu beziehen.
Ja, aber wenn du sagst, man macht es eigentlich nicht, wieso nicht?
Weil wir den Kindern eben die Freiheit geben möchten und auch das Verständnis geben möchten, dass wir sie ernst nehmen, dass sie auch Dinge entscheiden können und weil sich da einfach das Bild des Kindes gewandelt hat, zu sagen, wir stehen nicht über dem Kind, nur weil wir Erwachsene sind, sondern wir nehmen das Kind als eigenständiges Wesen an und das Kind hat auch eine Perspektive, die es zu verstehen gilt. Und im Drohen passiert es sehr oft, dass wir uns dann halt so ein bisschen als den Mittelpunkt der Welt sehen, sag ich mal extrem gesagt, und denken, die Kinder handeln nur so, um uns zu provozieren oder uns zu ärgern und übersehen dabei einfach den Fakt, dass es im Endeffekt auch eine ganz einfache Entwicklungsaufgabe des Kindes gerade sein kann.
Was sind denn stattdessen eure pädagogischen Ansätze? Also was macht ihr statt Drohen?
Ich würde das eher ein Spiegel nennen, dass wir dem Kind aufzeigen, wie es sich gerade verhält und was so die logischen und natürlichen Konsequenzen daraus sind. Dass man sich halt viel mehr erklärt, transparent macht, was passiert in mir selber gerade. Also auch authentisch zu sein als Erwachsener, wenn man mal genervt ist von einer Sache, auch zu sagen, so ich erkläre dem Kind das jetzt, wenn du 500 Mal die und die Frage stellst, dann reicht es irgendwann mal auch. Also einfach sich selber transparent zu machen und dem Kind zu erklären, wenn du jetzt weiterhin auf diesem Stuhl kippelst, dann wirst du umfallen. Also dem Kind einfach zu helfen, zu sehen, was sind natürliche oder logische Konsequenzen im Handeln.
Trotzdem hört man oft von Eltern, dass sie sowas rufen wie, nein, das machst du jetzt nicht, sonst bekommst du nachher kein Eis. Und ich kann mir vorstellen, dann bekommt das Kind auch nachher eventuell mal kein Eis. Was löst das denn bei einem Kind aus?
Ja, im Endeffekt lernt es dann halt Konsequenzen, ne? Aber das ist dann ein Machtmittel eher. Es ist dann über Zwang und nicht über ein Verstehen, was da in dieser Situation gerade wirklich passiert ist. Ne? Und da steht eigentlich eine Hilflosigkeit hinter, wo Erwachsene gerne bei einem Kind ein Verhalten sehen möchten, keinen anderen Ausweg sehen, als dann irgendwie über Bestrafungen oder andersrum auch über Belohnungen zu gehen. Und man kann dann von dem Kind eigentlich nur erwarten, dass sobald die Eltern halt nicht mehr gucken, das Kind es trotzdem macht. Also es wird das Kind quasi in so eine unterlegenen Position gedrängt.
Und dann dieses bis 3 zählen, ja? Und am Ende gibt's sowieso keine Konsequenz. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Donald Trump. Der zählt ja mittlerweile bis 5. Eigentlich müsste man ja, wenn man bis 3 gezählt hat, als Eltern auch was tun, oder nicht?
Genau. Irgendeine Konsequenz. Das Drohen funktioniert nur mit der Konsequenz, dass man dann auch seine Drohungen wahrmacht. Das bringt einen natürlich in so eine Teufelsspirale, in der man dann in der Position ist, okay, das habe ich gesagt, das muss ich jetzt machen, mache ich es nicht, werde ich halt überhaupt nicht ernst genommen. Und das sieht man ja nicht zu wenig, dass die Kinder sich dann schön ins Fäustchen lachen. Ne?
Genau. Oder dann halt zum Papa gehen, weil der ist nicht so konsequent.
Genau.
Gibt es denn sowas wie richtiges Drohen? Und wenn ja, wie droht man richtig?
Also Drohen ist einfach schon das absolute Negativwort. Ich würde niemals irgendwie ins Team gehen und sagen, so droht man richtig, sondern da wäre tatsächlich dann dieses Spiegeln oder Konsequenzen aufzeigen, sich transparent machen, mit den Kindern kommunizieren, auf jeden Fall der richtige Weg. Weil Drohung impliziert einfach schon so ein bisschen die Hilflosigkeit und es ist fast eine Verzweiflungstat. Also da würde man einfach im pädagogischen Alltag viel eher ansetzen, präventiv handeln, die Situation gestalten, die man dann vielleicht als Erwachsener tatsächlich besser überblicken kann und ansonsten, wenn es soweit kommt, wirklich viel mehr kommunizieren mit den Kindern.
Pädagogin und Kita-Leiterin Corinne Weigand übers Drohen, mit dem man bei Kindern nicht so weit kommt. Wie weit Donald Trump und Kim Jong-un mit ihren Drohgebärden kommen, naja, hoffen wir zumindest mal, dass sie nicht irgendwann zum Handeln gezwungen sind und tatsächlich irgendwas unternehmen müssen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Gestern haben wir über Passwortsicherheit gesprochen. Gängige Regeln sind ja Sonderzeichen reinhauen und Groß- und Kleinbuchstaben noch irgendwie eine Zahl. Bitte alle 90 Tage das Ding ändern. Alles Quatsch war so gestern. Na, das Fazit möchte ich mal sagen. Die Regeln hat vor 15 Jahren der Informatiker Bill Burr aufgestellt und mittlerweile bereut er dieses Regelwerk. Die ganze Geschichte dazu ist gestern bei uns gelaufen und bei Facebook gab es dazu noch ein paar Nachfragen, die wir gerne jetzt lösen möchten heute Abend. Theresa Nehm aus unserem Team. Eine Frage war die, warum lohnt es sich nicht, mein Passwort alle 90 Tage zu ändern?
Es gibt einfach keinen Grund. Also dein Passwort kann auch 4 Jahre lang super sicher sein und das ständig zu ändern schützt deinen Account jetzt nachweislich nicht mehr. Das hat mir Ronald Eikenberg gesagt. Der ist Sicherheitsexperte bei Heise und der muss es ja nun wirklich wissen. Und er macht allerdings eine einzige Ausnahme.
Man sollte es dann ändern, wenn man mitbekommt, dass ein Dienst gehackt wurde und ich das Gefühl habe, es könnte nicht mehr sicher sein, eben weil ich zum Beispiel eine Mail von einem Anbieter bekommen habe, zum Beispiel von Yahoo. Das ist ja diverse Male passiert. Dann sollte ich hingehen und dieses Passwort bei dem Dienst ändern und auch bei allen anderen Diensten, wo ich dieses Passwort einsetze.
Und wenn ich dann in so einem Fall das Passwort von Baum 22 auf Baum 23 ändere, reicht das? Ich kann mir ja nicht ständig neue ausdenken.
Also es verschafft dir ein bisschen mehr Zeit, aber es ist jetzt nicht die beste Lösung. Sowieso ist diese Kombination Name und Zahl oder irgendein Wort und Zahl, die sind sehr beliebt und darauf haben sich die Hacker schon längst eingestellt und die entsprechenden Algorithmen auch schon programmiert und deswegen ist das für die wahnsinnig einfach, das zu knacken. Daher sollte man diese Kombination aus Wort und Zahl sowieso meiden.
Jetzt gibt es ja auch diese erleichternde Nachricht, dass Sonderzeichen und Groß- und Kleinbuchstaben das Passwort auch nicht unbedingt viel sicherer machen. Das können wir uns auch sparen. Woran liegt das?
Also Ronald Eikenberg hat mir mehrmals bestätigt, als ich mit ihm gesprochen habe, beim Passwort kommt es wirklich nur auf die Länge drauf an.
Je länger das Passwort ist, desto aufwendiger ist es, das Passwort zu knacken. Von daher sollte man es so lang machen, wie man es eben noch handeln kann. Also natürlich muss ein Passwort alltagstauglich sein, aber so 12 Zeichen ist da schon eine gute Hausnummer.
Ja, was dahinter steckt, ist ganz einfache Mathematik und daran wird sich in Zukunft auch nicht viel ändern und da können die Hacker auch nicht viel machen, denn egal, was du für ein Passwort hast, je länger das ist, umso länger braucht auch der Computer, um das zu knacken und am Ende ist es dann relativ egal, ob da jetzt Kleinbuchstaben drin sind oder Sonderzeichen. Also man kann sich's einfach sparen und das Leben ein bisschen leichter machen und auf die Sonderzeichen dann auch verzichten, wenn es lang bleibt. Mhm. Es gibt aber trotzdem natürlich eine Ausnahme.
Okay, die ist?
Also einfache Wörter oder auch Namen, wie zum Beispiel deinen Baum. Könnte man Baum, Rindenmulch zum Beispiel nehmen. Ne? Mhm. Das ist wiederum leicht zu hacken, weil Hacker mit Wörterbüchern arbeiten und manchmal suchen die dann eben solche Wörter in den Wörterbüchern oder auch ganze Sätze, wie zum Beispiel, das ist mein Passwort, das ist jetzt zum Beispiel 18 Zeichen lang, ist schon mal ein bisschen sicherer als jetzt zum Beispiel Hase123. Aber für Hacker ist das nicht unknackbar, weil die eben diese ganzen Worte in den Wörterbüchern drin haben. Da gibt es aber auch einen einfachen Trick. Schreib ein paar Tippfehler mit rein. Mhm. Einer würde sogar schon reichen und schon ist es viel, viel sicherer.
Also ich fasse zusammen, das perfekte Passwort ist lang, gerne 12 Zeichen, möglichst keine Wörter, die im Wörterbuch stehen, aber wenn, dann mit Tippfehler.
Genau, und was noch ganz wichtig ist, benutzt bitte nicht das gleiche Passwort für mehrere Accounts, denn wenn es einmal gehackt ist, dann haben die Hacker sozusagen den Zugriff auf mehrere deiner Accounts und das wäre ziemlich blöd. Hm.
Wenn ihr mal googelt nach, wie heißt denn der,
oh Gott, ja?
Der Edward Snowden. Edward, ja. Snowden hat mal ein super Passwort bei YouTube bekannt gegeben, wie er seine Passworts kreiert. Und das könnt ihr euch mal anschauen im Netz bei YouTube. Edward Snowden und Passwörter oder sowas googeln und dann findet ihr das. Ist so ähnlich. Eigentlich hat er auch das erklärt, was du heute erklärt hast.
Yes.
Ein guter Typ.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
15 europäische Länder sind inzwischen betroffen, tatsächlich. Überall sind Millionen von Eiern aufgetaucht, die mit Fipronil belastet sind, einem Insektengift. Heute hat sich jetzt auch die EU eingeschaltet und eine Krisensitzung einberufen. Dauert zwar noch ein paar Wochen, bis die ist, aber wir sprechen schon mal drüber, was die EU da so planen könnte, um so einen Skandal in Zukunft zu verhindern. Jörg Münchenberg ist unser Deutschlandfunk-Nova-Korrespondent in Brüssel. Jörg, bring uns doch nochmal auf den neuesten Stand. Also 15 betroffene Länder innerhalb der EU. Wie konnte es denn so weit kommen?
Ich glaube, das Grundproblem ist einfach, dass die Niederlande sind eine der größten Eierproduzenten der Welt. Und das heißt, sie liefern auch in die ganze Welt, zum Beispiel bis nach Hongkong. Und deswegen ist zum Beispiel jetzt auch Hongkong von dem Problem betroffen. Und das andere Problem ist einfach, man hat eine Weile gebraucht, bis man die Zusammenhänge sozusagen ermittelt hat. Man weiß jetzt, in Belgien wurde ein harmloses Desinfektionsmittel mit Fipronil zusammengepanscht. Und dieses gepanschte Mittel wurde dann an eine niederländische Firma, die heißt Chickfriend, mit dem lustigen Namen, weiter exportiert. Und Chickfriend ist auf die Reinigung von Hühnerställen spezialisiert. Und die haben dann die Stelle mit diesem Mittel eben gereinigt. Und von da aus kam dann das Fipronil in die Hühner und damit auch ins Ei. Und das Problem ist jetzt, man musste erstmal schauen, welche Kunden hatte denn überhaupt Chickfriend. Das sind hunderte von Geflügelproduzenten. Und dann musste man gucken, wo haben die überall hin geliefert. Und das alles hat gedauert. Und deswegen wird aber auch dieses Problem immer größer und weitet sich immer mehr aus.
Aber musste man wirklich erstmal noch recherchieren, weil die belgischen Behörden, die wissen quasi seit Juni schon Bescheid, haben aber erst im Juli auf europäischer Ebene Alarm geschlagen. Hätte man da nicht sofort sagen können, oh, da ist was im Busch?
Naja, das ist genau der Vorwurf, dass man sagt, die Belgier haben da ziemlich geschlafen, haben über 6 Wochen gebraucht, bis sie dieses europäische Schnellwarnsystem da aktiviert haben. Aber die Belgier sagen ja inzwischen, die Niederländer hätten auch geschlampt, weil die wussten das noch viel früher, nämlich schon im November 2016. Und man hat auch diese Information dann nicht an die anderen weitergegeben. Also da zeigt im Augenblick einer auf den anderen, jeder spielt so ein bisschen den schwarzen Peter dem anderen zu. Und die Frage ist eben, was ist da jetzt wirklich schiefgelaufen? Wer hat da geschlafen? Und was kann man natürlich besser machen? Und das ist eben auch Sinn und Zweck dieser Konferenz, die die Kommission jetzt Ende September veranstalten will. Da sollen die jeweiligen Minister hinkommen, aber auch eben Vertreter der Lebensmittelkontrollbehörden. Und da will man schauen, was ist schiefgelaufen und was kann man dann eben tatsächlich besser machen.
Gibt es da schon Vorschläge, was man tun könnte in Zukunft?
Also noch nicht so richtig. Die Kommission ist da heute auch nochmal gelöchert worden und hat dann gemauert und hat gesagt, naja, also erstmal wollen wir auch ein bisschen zeitlichen Abstand gewinnen und erstmal müssen tatsächlich jetzt die nationalen Behörden ermitteln, was ist da genau auch passiert. Das ist sicherlich schon ein richtiger Ansatz, weil es geht hier natürlich auch um kriminelle Machenschaften, das ist gar keine Frage. Da gibt es schwarze Schafe, die pfeifen auf die Gesetze und machen eigentlich einfach das, was sie wollen. Aber die Frage ist eben schon, wenn man Indizien hat, warum gibt man das nicht so schnell weiter. Es gibt jetzt die Idee, nochmal so eine Art Taskforce einzurichten, also dann eben nochmal so ein spezielles Kontrollgremium ist mal so angedacht, hat ein Grüner jetzt in die Debatte geworfen, aber das ist alles noch sehr unausgegoren. Das Problem ist immer einfach, wenn die Mitgliedstaaten sozusagen die vorhandenen Kanäle nicht nutzen, dann nutzt natürlich am Ende auch das beste System nichts.
Hm. Lass uns nochmal auf uns Kunden schauen. Also betroffene Betriebe wurden ja schon geschlossen, viele Eier wurden vernichtet, Millionen. Was wird momentan noch getan, um das Problem einzudämmen? Und können wir jetzt mittlerweile sicher sein, dass die Eier, die wir jetzt wieder kaufen, in Ordnung sind?
Also was man gerade jetzt in Belgien und den Niederlanden macht, da sind ja wirklich noch viele Betriebe gesperrt, die eben Kunden waren von Chickfriend, also von dieser Firma, die die Stelle gereinigt hat. Und da geht man eben jetzt wirklich erst nach und nach durch und testet die ganzen Eier, schaut sich an, sind die denn wirklich belastet? Und das ist natürlich auch für diese Betriebe ein großes Problem. Die können nämlich im Augenblick nichts verkaufen. In Belgien gibt es jetzt schon eine große Debatte. Die müssen jetzt Arbeitslosengeld beantragen. Also das hat natürlich auch wirtschaftlich ziemliche Auswirkungen. Dann versucht man natürlich jetzt alle verdächtigen Chargen aus dem Verkehr zu ziehen. Das passiert im Augenblick. Also im Augenblick muss man sagen, kann man halbwegs wohl sicher sein, dass die Eier, die jetzt zum Verkauf angeboten werden, zumindest in Europa, dass die nicht belastet sind. Aber das Beste ist natürlich, man kauft ein Ei aus der Region, sage ich mal, dann weiß man, woher es kommt.
Jörg Münchenberg, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Brüssel über die EU-Krisensitzung zum Eier-Fipronil-Skandal. Die ist für Ende September angesetzt.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Pech im Spiel, Glück in der Liebe? Von wegen. Männer aus armen Familien sind mehr als doppelt so oft Single wie Männer aus reichem Elternhaus. Das Institute for Fiscal Studies hat herausgefunden, dass britische Männer aus sozial benachteiligten Familien nicht nur deutlich weniger verdienen und öfter arbeitslos sind als ihre reiche Peer Group, sie heiraten auch seltener und trennen sich öfter. Mit Anfang 40 ist noch einer von drei Männern mit armen Eltern Single. Bei Männern mit reichen Eltern ist es nur einer von sieben. Außerdem haben sie meist Partnerinnen, die ebenfalls viel verdienen. Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren verstärkt. Die Forscher warnen, dass sich damit die soziale Ungleichheit verschärfe. Er sieht eigentlich aus wie ein ganz leckerer Früchtekuchen. Das Haltbarkeitsdatum dürfte allerdings abgelaufen sein. Neuseeländische Wissenschaftler haben in einer Hütte in der Antarktis einen Kuchen gefunden. Er war noch in Papier gewickelt und steckte in einer rostigen Blechdose. Vermutlich ist der Früchtekuchen von der berühmten letzten Antarktis-Expedition des Briten Robert Falcon Scott übrig geblieben. Damit wäre er über 100 Jahre alt. Dafür spricht, dass er vom britischen Backwarenhersteller Huntley & Palmers stammte. Aufzeichnungen belegen, dass Robert Scott genau diese Marke auf seiner Expedition dabei hatte. Die Forscher sagen, der Kuchen sei optisch in perfektem Zustand, rieche aber etwas ranzig. Seit rund einem Jahr untersuchen sie Fundstücke aus einer 1899 erbauten Hütte am Kap Adare, in der Robert Scotts Team 1911 während seiner Terra Nova-Expedition überwinterte. Der Kuchen und die Blechdose sollen zusammen mit anderen Artefakten konserviert und wieder zurück in die Hütte gebracht werden, damit Besucher sie vor Ort besichtigen können. Goldfische können monatelang unter zugefrorenen Seen überleben, sogar ganz ohne Sauerstoff. Ihr Trick dabei, sie verhindern, dass sich schädliche Stoffwechselreste in ihren Körpern anreichern, und zwar indem sie die in Alkohol umwandeln und den dann ausscheiden. Ein internationales Forscherteam hat jetzt herausgefunden, warum die Goldfische das können. Ihre Muskeln sind anders aufgebaut als die von anderen Tieren. Bei Sauerstoffmangel werden zusätzliche Proteine aktiviert, die für die Alkoholumwandlung sorgen. Die Forscher sagen, dass Goldfische nach Monaten unterm Eis teilweise 50 Milligramm Alkohol pro 100 Milliliter Blut im Körper haben. Wenn ein Mensch das Intus hätte, dürfte er auf jeden Fall nicht mehr Auto fahren. Durch ihren Alkoholtrick sind die Goldfische laut den Forschern die einzigen Fische, die unter diesen Bedingungen überleben könnten.
Deutschlandfunk Nova.
Während wir uns aufs Wochenende freuen, hat bei den Athleten in London bei der Leichtathletik-WM der Endspurt gerade erst angefangen. Heute gab es und gibt es den drittletzten Wettkampftag. Gleich kurz nach acht geht es für die deutsche Hoffnung Pamela Dutkiewicz los bei den 100 Meter Hürden. Und die deutsche Meisterin, die hat den Kollegen der Sportschau erzählt, wie sie sich vorbereitet.
Meine Kraftquellen sind auf jeden Fall regenerative Sachen, dass ich genügend Schlaf habe, dass ich natürlich auch Physiotherapie, das ist dann so für den Körper eben, aber auch für die Seele. Und ich probiere immer die Balance zu halten.
Unser Reporter in London ist Jens-Jörg Rieck. Wie stehen denn die Chancen für Pamela Dutkiewicz heute?
Nicht schlecht, kleine Zusatzinformation, ihr Freund ist auch ihr Physiotherapeut. Also insofern hilft das schon mal weiter, wenn man da eine helfende Hand schon im Haushalt hat. Und der ist auch extra jetzt noch nach London angereist. Also sie ist sicherlich nicht die Favoritin auf das Finale und die Medaillenvergabe. Aber wir haben mit Cindy Rohleder vor zwei Jahren eine ähnliche Story gehabt, die in diesem Jahr aus Verletzungsgründen nicht starten kann. Dutkiewicz ist die stärkste Deutsche, hat ein sensationelles Jahr hingelegt. Und ich traue ihr erst einmal die Finalteilnahme zu. Und dann braucht man Glück, diese 10 Hürden, das ist immer ein bisschen Roulette.
Was ja auch noch ansteht, sind die 3000 Meter Hindernislauf. Gesa Krause ist da die deutsche Hoffnung. Wie realistisch ist das, dass sie gegen die Athleten vor allem aus Afrika da was ausrichten kann?
Ich glaube, dass es dieses Jahr oder in dieser Saison schwerer sein wird als vor 2 Jahren, als sie bei den Weltmeisterschaften in großen Kuh mit Bronze gelandet hat. Und sie sagt selbst, ja, man muss ein bisschen Glück haben.
Ich bleibe dabei, man darf keine Medaille erwarten, aber man darf davon träumen. Und manche Träume erfüllen sich schneller. Das habe ich vor 2 Jahren gezeigt in Peking. Das habe ich letztes Jahr gezeigt bei der EM. Und natürlich träume ich davon, wieder vorne mitmischen zu können. Und die Chance habe ich allemal. Aber das Feld oder die Mädels dieses Jahr sind viel, viel stärker als in den Jahren zuvor. Und deswegen muss ich mit allem rechnen und kann eben keine Medaille erwarten. Ich werde drum kämpfen. Und wenn es nicht klappt und ich eine tolle Zeit oder ein couragiertes Rennen gelaufen bin, dann ist das ebenfalls okay.
Die Läuferinnen aus Ostafrika sind die Favoritinnen, die Europameisterin vielleicht mit einer leisen kleinen Chance in einem von 2 Finals dieses Abends mit deutscher Beteiligung. Auch im Weitsprung haben wir mit Claudia Salmann-Rath ja eine Deutsche dabei.
Noch ein kleiner Blick in die Zukunft, nämlich auf Sonntag. Da haben sich zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder 2 deutsche Hochspringer für das Finale qualifiziert. Was kannst du uns über die beiden sagen?
Ja, da muss man vor allen Dingen Matthäus Pschibilko in diesem Jahr im Auge haben. Und im Auge haben ist ein ganz gutes Stichwort. Denn seine Mama hat ihn zwar im Auge, kann aber beim Hochsprung nicht zugucken. Und das ist schon ein besonderer Fall.
Meine Mama ist immer nervös. Ich hab zu ihr noch gesagt vor Wettkampf, weil die macht jedes Mal die Augen zu. Weil die kann mich nicht springen sehen, weil immer Angst hat. Die ist immer nervös. 100% auch wieder Augen zu gemacht. Aber ich habe gesagt, Mama, du machst die Augen nicht zu. Weil jedes Mal die Augen zu gemacht hat sich funktioniert. Ich frage gleich mal nach, was sie gemacht hat.
Großartige Geschichte. Der Favorit ist ein anderer, muss man sagen. Esa Bashrim aus Katar, ein Mann, der doch deutlich über die 2,30 Meter springt. Aber wenn es mal wieder eine Medaille gibt, wäre es natürlich auch toll. Er ist zumindest ein Kandidat dafür, nämlich Matthäus Pschibilko.
Die Stimmung bei euch klingt ziemlich fett. Ist denn voll? Ist gutes Wetter halbwegs?
Ja, wir haben so 20 Grad, ein paar Wolken über dem Himmel hier im Osten von London. Heute war ein strahlender Tag beim den Vormittagsveranstaltungen noch gewesen, aber jetzt ist es ein bisschen bedeckt. Und wie immer sind abends 60.000 Menschen mit dabei. Es ist einfach eine große Werbung für die Leichtathletik. Die Briten lieben Leichtathletik und auch wenn ihre Erfolge ja auch noch nicht so zahlreich waren, ich denke nur an Mo Farah, vieles ging daneben, 4. Plätze gab es in der Reihenfolge. Für die Gastgeber sind sie trotzdem ein großartiges Publikum und unterstützen alle, auch die besonderen Geschichten. Ich denke an Isaac Mkwala, den Mann aus Botswana, der hier allein laufen musste. Da waren alle denn dabei. Großer, großer englischer Sportsgeist.
Leichtathletik-WM in London. Unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Jens-Jörg Krieg ist da. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Spektakuläres Google Doodle heute. Also dieses Bildchen über der Google-Suche, auf das ihr draufklicken könnt und dann was lernen kann heute, Theresa? Was lernen wir heute?
Wir lernen, dass laut Google Hip-Hop heute 44 Jahre alt wird. Und zwar Google macht das Ganze daran fest, dass DJ Kool Herc am 11. August 1973 in New York in der Bronx eine fette Hip-Hop-Party gefeiert hat.
So, und dann klicken wir da drauf und das ist deswegen so spektakulär, weil jetzt könnt ihr mixen. Erstmal kommt so ein kleines Intro. Hier, das ist mit Scratchen, also ihr könnt schon ein kleines Filmchen sehen.
Hey, what's up, y'all? It's Fab Five Freddy, direct from New York City. Today we're celebrating one.
Wir überspringen das Ganze jetzt mal. Jetzt bekommen wir ein Tutorial.
This is the crossfader. This is used to mix the beats. You drag it all the way to the right.
So, also ich gehe mal noch rüber nach links. Da haben wir nur den Beat. Gehe ich rüber nach rechts. Da haben wir einen anderen Beat und die kann man eben zusammen mixen. Jetzt könnte ich in meine Plattenkiste greifen und zum Beispiel hier einen ganz alten Klassiker Grandmaster Flash, wie wär's?
Sehr gerne.
Doppelklick drauf. Wird er jetzt eingelegt oder was muss ich machen? Ah ja, da.
Yeah. There you go. That's what I'm talking about now.
Scratch mal ein bisschen.
Scratchen, okay.
Ja. Yeah. Yeah.
Es ist mit der Maus natürlich nicht so professionell, wie ich das sonst könnte. Natürlich.
Ja, DJ Ralle ist in der Haus.
Gefällt mir gut. Google Doodle heute zum ein bisschen rumspielen. Theresa Nehm sagt Tschüss.
Ja, Tschüss.
Und mein Name ist Ralf Günther. Euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.